DW Menschen und Märkte.
Abschuss oder Unfall? Das Flugzeugunglück in der Ostukraine macht die Börsianer nervös. Und Aufschwung oder Stillstand? Die US-Stadt Detroit ein Jahr nach der Insolvenz. Das sind die Themen im Wirtschaftsmagazin der DW. Ich bin Nicolas Martin. Hallo und herzlich willkommen. Wie konnte eine Boeing der Malaysia Airlines, also ein hochmodernes Flugzeug, im ostukrainischen Luftraum abstürzen? War es ein gezielter Raketenabschuss von pro-russischen Separatisten oder schlichtweg ein Unfall? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Spurensuche läuft auf Hochtouren. Bisher herrscht nur die traurige Sicherheit, dass 298 Menschen starben. Vor dem Hintergrund des Unglücks sorgen sich Händler und Finanzmarktprofis davor, dass die Lage in der Ukraine nun eskalieren könnte. Andere wiederum fürchten noch härtere Wirtschaftssanktionen. Ursula Mayer mit den Reaktionen von der Börse.
Es ist das Gesprächsthema an der Börse. Ein malaysisches Passagierflugzeug stürzt über der Ukraine ab.
Wir wissen jetzt nicht, wer die Schuld hat. War es ein Versehen oder war es Absicht?
Die Börsianer sind natürlich hier geschockt, dass eine Passagiermaschine in der Nähe quasi über der Ukraine abgeschossen wurde.
Es ist eine große Verunsicherung bei den Anlegern. Man weiß jetzt nicht, wie geht's in dem Konflikt Ukraine-Russland weiter. Entwickelt sich das tatsächlich zu einem eventuellen Krieg?
Dass es wirklich zu militärischen Auseinandersetzungen kommen wird, hält David Kohl, Chefvolkswirt bei der Schweizer Privatbank Julius Baer, aber erst einmal für unwahrscheinlich. Vielmehr geht er davon aus, dass Europa nun seine Sanktionen gegenüber Russland noch einmal verschärfen könnte. Mit dem Ziel, dass kein Geld mehr nach Russland hinein oder heraus könnte.
Das würde bedeuten, dass tatsächlich Investoren, die in Russland investiert sind, hier auf ihr Geld eventuell warten müssen, dass es Zahlungsausfälle gibt, dass damit auch das Image des russischen Kapitalmarkts natürlich nach unten geht.
Das russische Wirtschaftssystem würde deshalb nicht gleich zusammenbrechen, meint Kohl, aber es wäre doch ein erheblicher Dämpfer. Sollten die Sanktionen verschärft werden, hätte das auch Auswirkungen auf die Unternehmen hierzulande. Metro oder Stada sind beispielsweise zwei Unternehmen, die stark in Russland aktiv sind. Sie könnten davon betroffen sein. Chefvolkswirt Kohl fürchtet auch, dass Russland zurückschlagen könnte mit Handelsblockaden.
Da ist immer das Scharnier tatsächlich die Energiepreise, die Kosten für die Energie. Hier hat Russland eventuell muss man sagen, einen Hebel, um hier tatsächlich die Wirtschaft zu treffen. Das würde den Konsumenten belasten, das würde die Unternehmen belasten. Sprich, wir würden ein Stück näher kommen an Stagnation, eventuell sogar eine Rezession.
Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, geht davon aus, dass in Zukunft viele Unternehmer vorsichtig sein werden, wenn es darum geht, sich Ziele für die kommenden Monate zu stecken.
In Ausblicken kann man natürlich etwas vorsichtiger formulieren. Und der Börse ist immer eins wichtig, die Ausblicke, nicht die Vergangenheit.
Und wenn die Ausblicke entsprechend schlecht ausfallen, dürften die Aktienkurse fallen. Schon jetzt haben Investoren den Flugzeugabsturz und die damit verbundenen Unsicherheiten zum Anlass genommen, Aktien zu verkaufen.
Ursula Mayer. Dem Computer- und Softwarehersteller Microsoft geht es schlecht. Erst gestern hat der Konzern die Entlassung von rund 18.000 Mitarbeitern angekündigt. Vor allem die Übernahme von Nokia und eine schwächelnde Mobilsparte machen dem Konzern zu schaffen. Microsofts Konkurrenten Google hingegen geht es weiter prächtig. Das belegen auch die aktuellen Zahlen. Nicole Markwald.
Großartig nannte Google-Finanzchef Patrick Pichette das zurückliegende Quartal. Der Internetkonzern konnte seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 6% steigern, auf umgerechnet 2,55 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg um 22%. Google gelingt, voran Konkurrent Yahoo verzweifelt. Der Konzern kann bei den Werbeeinnahmen weiterhin zulegen. Google verkauft erfolgreich Textanzeigen im Umfeld seiner Suchmaschine, grafische Anzeigen auf Partnerwebseiten sowie Werbung auf dem Videoportal YouTube. Zwar sei der Durchschnittspreis für Werbeanzeigen um 6% gesunken, teilte Google mit, aber die Summe der Anzeigen wuchs. Nicht ganz so rund läuft es für Google bei der Werbung auf Mobiltelefonen. Nikesh Arora, Googles scheidender Top-Manager, räumte ein, dass mobile Werbung zwar große Möglichkeiten biete, aber sich das noch nicht in Zahlen niederschlage. Für Bedenken sorgen bei Analysten außerdem die vielen Zukäufe von Google. Zuletzt erwarb der Konzern unter anderem einen Drohnenhersteller und einen Satellitenentwickler.
Nicole Markwald. Und wir blicken nach Mexiko. Dort ist der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier zu Gast. Mexiko gehört zu den wichtigsten Schwellenländern und so ist es nicht verwunderlich, dass es bei Steinmeiers Besuch auch um die Wirtschaftsbeziehungen der beiden Länder geht. Dass die bereits sehr gut laufen, weiß Sonja Gerd.
Eine Werkzeughalle in Puebla im Zentrum Mexikos. Die deutsche Idee von der dualen Ausbildung, in der Theorie und Praxis vereint werden, macht auch hier Schule. In diesem Fall haben sich deutsche Unternehmen zusammengetan und eine Lehrwerkstatt eröffnet. Denn die Industrie braucht gut ausgebildete Fachkräfte, immer mehr. Über 1000 deutsche Firmen gibt es in Mexiko, überwiegend in der chemischen und pharmazeutischen, aber auch in der Automobilindustrie. Die zieht vor allem der große Markt nördlich der Grenze an. Audi-Vorstandsmitglied Bernd Martens.
Wir sehen Mexiko als einen perfekten Platz, um Fahrzeuge zu produzieren, auch für die Welt. Mexiko ist ein Land, was die meisten Handelsabkommen hat in der Welt. Zudem haben wir natürlich mit diesem Schritt auch einen Schritt gemacht, dass wir uns stärker in Nordamerika aufstellen.
Durch die Freihandelsabkommen können die Autos zollfrei sowohl in die Vereinigten Staaten als auch nach Europa exportiert werden. Zudem sind in Mexiko die Arbeitskosten gering. Ein Grund, warum sich im Zentrum des Landes nicht nur VW und Audi tummeln, sondern künftig auch Daimler, Nissan und BMW. Die Münchner Autobauer wollen ein Werk in San Luis Potosí bauen, rund 700 Kilometer südlich der Grenze zu Texas. BMW-Produktionschef Harald Krüger.
Mexiko, warum? Wir haben hier eine sehr gute Lieferantenbasis, heute schon. Wir kaufen heute schon große Teilevolumen hier in Mexiko ein, auch für eine Belieferung nach Deutschland. Wir können damit den NAFTA-Markt beliefern, aber wir können auch aufgrund der Free Trade Agreements, natürlich der Freihandelszonen, auch von Mexiko exportieren.
Infrastruktur und Zulieferindustrie wachsen. Das ist auch von der mexikanischen Regierung so gewollt. Das Zentrum ist von der ausufernden Gewalt, die viele Teile des Landes erfasst hat, bisher noch verschont geblieben. Doch natürlich lassen Firmen, die deutsche Mitarbeiter ins Land holen, besondere Vorsicht walten. Nach Aussage der deutschen Außenhandelskammer wird hier extrem vorsichtig mit persönlichen Daten umgegangen. Und Zugezogene erhalten einen Leitfaden, zum Beispiel mit Ratschlägen, in welchen Gegenden sie sich besser nicht bewegen sollten. Die deutschen Aktivitäten in Mexiko sind also auch mit einem gewissen Risiko belegt.
Und von Mexiko in die USA. Genau vor einem Jahr meldete die Stadt Detroit Insolvenz an. Es war die größte kommunale Pleite in der US-Geschichte. Detroit, die Stadt der Automobilindustrie, hatte zu diesem Moment 18 Milliarden Dollar Schulden. Die Bevölkerung war von 2 Millionen auf 700.000 Einwohner geschrumpft. Arbeitslosigkeit, Armut, Drogen und Gewalt grassierten. Die US-Regierung schickte daraufhin 30 Millionen Soforthilfe und rettete die Autoindustrie mit Steuergeldern. Rick Snyder, Gouverneur des Bundesstaates Michigan, hielt den Schritt für unumgänglich und setzte einen Notfallmanager ein. Heute kann die Stadt wieder atmen, aber die Luft ist noch immer sehr dünn, wie Andreas Heuchler berichtet.
Downtown Detroit, Woodward Avenue, die alte Hauptstraße, ein Jahr nach der Pleite. Hier ist nicht alles kaputt. Hier ist wieder Leben in die Stadt zurückgekehrt. In einigen Hochhäusern brennen Bürolichter, ein paar Restaurants, Kneipen, Banken, ein Stadion und ein Spielcasino können überleben. Die Straßenmusiker haben am Abend genug Quarters im Hut, um mit den Vierteldollarmünzen ihr Essen und ein paar Bier zu bezahlen. Die Menschen hier in einem kleinen Teil der Stadt, der wieder zum Leben erweckt worden ist, zucken die Schultern. Die Insolvenz musste wohl sein. Das hat sich seit Jahren angebahnt.
Well, it's a process that had to be done. It was long in the waking for so many years.
Oder auch Detroit ist etwas ganz Besonderes. Ich liebe Detroit.
Detroit's a special place.
I love Detroit.
Nichts wird Detroit stoppen, leuchtet eine blinkende Werbung übertrieben optimistisch in einem Laden für Produkte aus der Motor City. Eine Hauswand ist mit grellen Graffitis übersät. Go hard or go home. Sei stark oder geh nach Hause. Stärke allein hilft wenig angesichts von fast 20 Milliarden Dollar Schulden. Das bekommen diejenigen Kunden des lokalen Wasserversorgers zu spüren, die zum Teil seit Jahren ihre Rechnung nicht bezahlt haben. 3.000 Bürgern wurde im April der Wasserhahn zugedreht, 4.500 im Mai. 45.000 letzte Mahnungen wurden verschickt. Pastor David Bullock protestiert mit einer Gruppe von Betroffenen vor dem Rathaus. Sie sperren zuerst den verletzlichsten Menschen den Wasserhahn, sagte. Das berührt nicht nur die Fragen der Menschenrechte, sondern zutiefst moralische Fragen. Was sollen die Leute machen, wenn sie kein Wasser mehr haben? Wie nehmen sie ihre Medizin? Wie versorgen sie ihre Babys?
You're shutting off water on the most vulnerable first.
which now raises a human rights question. It raises a moral question. What do people do once their water's cut off? How do they take their medicine if they're seniors? How do they make the formula for the babies?
Der Kirchenmann und Menschenrechtsgruppen aus Detroit haben die Vereinten Nationen angerufen. In einer Pressemitteilung antwortete die UN: Das Wasser zu stoppen bedeutet eine Verletzung des Menschenrechts auf Wasser und anderer internationaler Menschenrechte. Das Dilemma einer Insolvenz, die eine wirtschaftliche, aber auch eine gesellschaftliche Seite hat, wird offenbar. Immerhin, mit einer großen Vereinbarung haben Privatleute, Unternehmen und der Bundesstaat Michigan 800 Millionen Dollar zusammengebracht, um die große Kunstsammlung zu retten und die Einschnitte bei den städtischen Renten abzudämpfen. Lasst uns diesen Job zu Ende bringen. Lasst uns diesen Bankrott überwinden, rief der konservative Gouverneur Rick Snyder.
Let's finish this job. Let's resolve this bankruptcy.
Segen der Stadt, Fluch der Stadt. 1950 hatten die Big Three, Ford, Chrysler und GM, die Stadt auf 2 Millionen Menschen anschwellen lassen. Dann kamen billige Autos aus Fernost auf den Markt. Detroit baute schlechte Fahrzeuge, kam in der Finanzkrise unter die Räder, wurde vom Staat gerettet und baut heute bessere Autos mit immer weniger Mitarbeitern. Joseph Krause, Spindeldürrer, Stadthistoriker und Hobbymusiker, nimmt mich mit zum viel fotografierten Wahrzeichen des Niedergangs, zum Hauptbahnhof von Detroit. Die leeren Augen der einmal prächtigen, vielstöckigen Michigan Central Station 1912 bis 13 als größter Bahnhof der Welt errichtet, blicken mich fensterlos an. Henry Ford leitete mit dem Model T zur gleichen Zeit, an gleichem Ort, den Aufstieg des Autos ein. Die große Depression und schließlich der Fall der Autoindustrie machten dem Ex-Prachtbau den Garaus. Wie mit der ganzen Stadt ging es rasend schnell auf und wieder ab. Joseph Krause hat die Zahlen parat.
Es waren einmal 2 Millionen Menschen in dieser Stadt. Nach dem letzten Zensus sind es noch 714.000. Manhattan, Boston und San Francisco würden in die Stadtgrenzen passen, wenn man bei diesem Bild bleibt.
Die Grand River Avenue verläuft schnurgerade nach Nordwesten. Kilometer um Kilometer. Gesäumt von Ruinen, ehemaligen Kneipen, Tankstellen, Supermärkten, Wohnhäusern. Eine ungeheure, bedrückende Brache, die einfach kein Ende findet. Brightmoor ist ein gefährlicher Stadtteil. Entwicklungsland in Nordamerika. Hier fällt ein Mietwagen jüngeren Baujahrs sofort auf. Eine Traube junger Leute, die in einer Crackbude schräg gegenüberhausen, lungern in Kapuzenjacken und verdreckten weiten Jeans auf der Straßenmitte herum. Ihre Attacke gegen den weißen Besucher bleibt verbal. Ein Schimpfwortschwall, wie ich ihn noch nie gehört habe, in einer Gegend, wie ich sie noch nie gesehen habe. Ich verabschiede mich so höflich wie möglich und verschwinde so unauffällig wie möglich. Redford ist gleich nebenan. Kein Stadtteil. Nur 2 Straßenblocks, aber eine andere Welt. Das Motor City Java House ist die zentrale Anlaufstation der Motor City Blightbusters, die seit fast 3 Jahrzehnten der Verschandelung in ihrem Viertel auf den Pelz rücken. John George betritt das Java House. Er ist der Blightbuster. Ein in der ganzen Stadt bekannter Mann, der aufräumt, Ruinen einreißt, Gärten in der Stadt anlegt, ein Macher und Organisator, kleinkräftig, mit immer mehr als einer Idee im Kopf. Er nimmt mich im Auto mit, zeigt mir renovierte Häuser, ein Ladengeschäft, ein Nachbarschaftszentrum, das gerade entsteht. Und der städtische Bankrott? Klar, sagt er, meine Antwort ist einfach, das sind alte Neuigkeiten. Jeder weiß, dass Detroit an vielen Krankheiten leidet.
Well, sure, my answer to that is simple. That's old news. Everybody knows that. Detroit is suffering from many, many ills.
Aber ich betone immer das Positive.
But I've always said that the focus should be on the positive things that are going on.
John setzt mich im Java House ab und verschwindet.
All right, guys.
Seit der Pleite vor einem Jahr haben einige Detroiter demonstriert, immer wieder. Vor dem Rathaus von Mike Duggan, dem ersten weißen Bürgermeister der Stadt seit 40 Jahren. Vor dem Gerichtsgebäude, in dem über Pensionskürzungen entschieden wird. Schickt die Banker in den Knast, versucht die Gruppe Moratorium Now, die Protestler einzusperren. Ein Jahr nach der Pleite ist Detroit eindeutig nicht über den Berg. Auch wenn 50.000 Straßenlaternen wieder leuchten, wenn die Kriminalität etwas zurückgegangen ist, Krankenwagen nicht mehr über eine Stunde bis zum Einsatzort brauchen, die Müllabfuhr in vielen Vierteln regelmäßig kommt und das Insolvenzverfahren eine Chance für den finanziellen Neuanfang bietet. Detroit wird auf viel verzichten müssen, viele Ideen haben müssen, viel kleiner werden müssen, um gesund werden zu können, irgendwann.
Andreas Heuchler berichtete. Und mit diesem Beitrag endet auch das Wirtschaftsmagazin der DW für heute. In der kommenden Woche bekommen Sie hier an dieser Stelle von uns wieder die Neuigkeiten aus der deutschen und der internationalen Wirtschaft. Die Technik hatte heute Jürgen Kuhn. Ich bin Nicolas Martin und ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.